Schlangen und anderen Tieren verglichen werden. Infolge der Tricks des Feindes fällt die bedingte Seele von ihrer angesehenen Position herab. Da sie verängstigt ist, kann sie nicht einmal richtig schlafen. Auf diese Weise wird sie immer unglücklicher und verliert allmählich ihre Intelligenz und ihr Bewusstsein. In diesem Zustand wird sie beinahe für immer wie ein blinder Mann, der in den dunklen Schacht der Unwissenheit gestürzt ist. Wir haben hier jetzt noch Vers 22, denn zu dem besagten Vers gibt es keine Erläuterung. Möchten wir auch noch lesen. Karhis machet kama madhu lavan vichinvan yada paradara paradravyani avarundano ragya svamivya va nihata patat yapade niraye. Übersetzer. Die bedingte Seele wird manchmal von dem Tropfen Glück verlockt, das man durch Sinnenbefriedigung erfährt. Sie hat deshalb unzulässigen Geschlechtsverkehr oder stiehlt fremdes Eigentum. Tut sie dies, so kann es sein, dass sie von der Regierung verhaftet oder vom Ehemann oder Beschützer der Frau bestraft wird. Nur wegen ein wenig materieller Befriedigung stürzt sie also in eine höllische Lage und wird wegen Vergewaltigung, Entführung, Diebstahl und so weiter ins Gefängnis geworfen. Erläuterung. Materielles Leben ist so beschaffen, dass die bedingte Seele aufgrund von unzulässiger Sexualität, Glücksspiel, Berauschung und Fleischessen ständig in Gefahr schwebt. Fleischessen und Berauschung reizen die Sinne immer mehr, bis die bedingte Seele schließlich Frauen zum Opfer fällt. Um sich Frauen halten zu können, braucht man Geld, und um zu Geld zu kommen, bettelt, borgt oder stiehlt man. Ja, man begeht schändliche Taten, die zur Folge haben, dass man sowohl in diesem als auch im nächsten Leben leiden muss. Aus diesem Grunde müssen diejenigen, die sich auf dem Pfad der spirituellen Erkenntnis befinden, unzulässige Sexualität einstellen. Viele Gottgeweihte kommen durch unzulässige Sexualität zu Fall. Manchmal kommt es vor, dass sie Geld stehlen und selbst vom hochgeachteten Lebensstand der Entsagung herunterfallen. Um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, lassen sie sich dann dazu herab, Hilfsarbeitertätigkeiten auszuführen und werden Bettler. Wenn ihr solche Statements, solche Aussagen findet, ist es meistens so, dass sich Srila Prabhupada auf etwas bezieht, was er selber gesehen hat. Es kam zum Beispiel auch in unserer Bewegung vor, dass Menschen vom hochgeachteten Lebensstand der Entsagung, also Sannyasa-Ashram, herunterfielen aufgrund dieser Verlockung und Hilfsarbeitertätigkeiten annahmen, um ihren Status quo zu erhalten. Es heißt deshalb in den Shastras, Yan Maitunadi Grihamedi Sukham Hitucham. Die Grundlage des Materialismus ist Sexualität, ob nun unzulässige oder zulässige. Sexualität ist voller Gefahren, selbst für diejenigen, die am Haushälterleben hängen. Ob man eine Erlaubnis für geschlechtliche Betätigung hat oder nicht, sie ist immer mit großen Schwierigkeiten verbunden. Bahu Dukha Bhag. Auf geschlechtliche Betätigung folgt eine Unzahl von Leiden. Man leidet mehr und mehr im materiellen Leben. Ein geiziger Mensch kann den Reichtum, den er besitzt, nicht richtig verwenden und in ähnlicher Weise betrachtet. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Swami Nityanamine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Prachadine Nirvishesha Shunyavadi Vaskatyade Shatadine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Garadha Sivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Rama Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Im Wald der materiellen Welt wird die bedingte Seele manchmal von neidischen Feinden gebissen, die mit Schlangen und anderen Tieren verglichen werden. Infolge der Tricks des Feindes fällt die bedingte Seele von ihrer angesehenen Position herab. Da sie verängstigt ist, kann sie nicht einmal richtig schlafen. Auf diese Weise wird sie und verliert allmählich ihre Intelligenz und auch ihr Bewusstsein. In diesem Zustand wird sie beinahe für immer wie ein blinder Mann, der in den dunklen Schacht der Unwissenheit gestürzt ist. Die bedingte Seele wird von dem Tröpfchen Glück verlockt, das man durch Sinnenbefriedigung erfährt. Sie hat deshalb unzulässigen Geschlechtsverkehr oder stiehlt fremdes Eigentum. Tut sie dies, so kann es sein, dass sie von der Regierung verhaftet oder vom Ehemann oder Beschützer der Frau bestraft wird. Nur wegen ein wenig materieller Befriedigung stürzt sie also in eine höllische Lage und wird wegen Vergewaltigung, Entführung, Diebstahl und so weiter ins Gefängnis geworfen. Hier werden also in diesem Text und den vorangegangenen und auch den folgenden wird materielles Leben beschrieben. Das Srimad Bhagavatam spricht oft, besonders in diesen zwei Kapiteln, der Wald des Genusses und dem davorgehenden Kapitel, dem Gespräch von Yadabharat an Rahugana, über diese großen Schwierigkeiten, denen man im materiellen Leben ausgesetzt ist. Das hat einen ganz bestimmten Grund, diese Beschreibung. Shukadev Goswami sprach zu einem, der zum Sterben verurteilt war, nämlich Parikshit Maharaj. Und um etwaige Anhaftung im Herzen seines Schülers ein für alle Mal zu bereinigen, spricht er jetzt sehr heavy über diese Thematik. Er hat auch am Ende seiner Unterweisung, das findet ihr am 12. Kanto des Srimad Bhagavatams, noch einmal sehr einfühlsam im Grunde genommen zu seinem Sterbekandidaten, dem Schüler, gesprochen. Und zwar hat er ihm dort einmal vor Augen geführt, dass auch in der Vergangenheit die Mitglieder von Königdynastien allesamt zu Fall gekommen sind und allesamt in den großen Schlund des Todes verschwunden sind. Nicht um, weil Parikshit Maharaj, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, wenn man viel hat, ist man auch sehr angehaftet. Nicht, wenn man nicht so viel hat, ist man nicht so an so viele Objekte angehaftet. Aber jemand, der mehr hat, hat es schwieriger meistens, sich zu trennen von den vielen. Das ist meistens der Fall. So, auf diese Art und Weise werden wir also durch das Bhagavatam, auch die wir ja mithören dürfen in dieser großen Diskussion von Shukadev Goswami am Parikshit Maharaj, auch in richtiger Weise vorbereitet. Und wir sollten diese Texte, die den grauenvollen Zustand des materiellen Lebens beschreiben, sehr genau studieren. Wie Prabhupada uns hier warnt, dass auch ein Gottgeweihter wieder diese hohe Stufe, die er erreichen kann in seinem spirituellen Leben, verlassen kann. Und das sieht man ja, dass das vorkommt, eben weil er nicht richtig das materielle Leben versteht und die Auswirkungen, die das materielle Leben hat, aber auf sein Leben. Es wird besonders für jemanden, der den Sannyasa-Ashram angeht, das habe ich jetzt neulich in einem Spaziergang gehört, da fragte jemand, was ist die Qualifikation dafür, Sannyas anzunehmen. Ein Sannyas, von ihm wird eigentlich erwartet, dass er nicht mehr gut und schlecht in der materiellen Welt sieht. Er mache es zwar noch, er mache sicherlich eine Wahrnehmung haben, aber er beurteilt diese Wahrnehmung nicht mehr nach gut und schlecht. Würde ich nicht sagen, hier ist ein wunderbares Auto, was viel formschöner ist als das, und angezogen zu diesem formschöneren Auto sein, wenn er ein richtiger Sannyasi im Herzen ist. Das ist die Qualifikation. Nun, letztendlich wird von uns allen erwartet, dass wir auf die Stufe des, dass wir jedenfalls wie Sannyasis handeln, nämlich losgelöst von der Dualität des materiellen Daseins. Und es ist interessant, wie wir Anhaftung an die Dualität des materiellen Daseins entwickeln. Ihr habt vielleicht in eurem Versrepertoire den Shloka Vita Raga Bayakrodha Manmayamang Upashrita Vahavo Gyana Tapasa Kutam Matpavam Agata. Hier sind zwei sehr wichtige Worte drin für diese Betrachtung, die wir jetzt machen wollen. Raga ist bedeutet Anhaftung und kann sowohl in einem materiellen wie auch in einem spirituellen Richtung gerichtet sein. Anhaftung an die materielle Dasein. Ich bin ein Mann, ich bin eine Frau, ich bin habe diese Ansprüche, ich finde dies gut und jenes schlecht. Diese Anhaftung, das eine, im natürlichen Zustand des Lebewesens beschäftigt sich der Geist des Lebewesens nur mit Krishna und nimmt nichts anderes mehr wahr als Shri Krishna. Nicht wie zum Beispiel Shukadev Goswami, das Beispiel wird gegeben, er hat seine Anhaftung ganz auf Krishna gerichtet. Deswegen konnte er nicht mal sich mehr um seine Bekleidung kümmern. Und das wird erklärt im Vedanta Sutra, dass unser Geist im Grunde genommen klein ist, minutiös klein. Manchmal vergleichen wir ja den Geist oder beschäftigen wir uns mit unserem Geist und hören solche Beschreibungen wie Chanchala Himana Krishna, dass er sehr flackerhaft ist. Und wir hören dann auch manchmal, und in diesem Zusammenhang sagt in Arjuna, es ist so schwierig, den Geist zu kontrollieren wie den stürmischen Wind. So, wenn wir uns den Geist wie einen stürmischen Wind vorstellen, können wir nicht sehen, dass er sehr, in diesem Vergleich wird nicht seine Kleinheit, so ein Wind, das ist eine ganz schöne Windmasse, nicht? Aber der Geist ist letztendlich sehr klein, sagt der Vedanta Sutra, und deswegen kann er sich nur mit einer Sache gleichzeitig intensiv beschäftigen. Nicht? Wenn du intensiv zum Beispiel isst, dann kann man sich nicht konzentrieren, zum Beispiel auf eine Vorlesung. Manche Devotees machen das, dass die Vorlesungen hören beim Essen und stellen immer wieder fest, entweder ist ihre Hauptaufmerksamkeit auf der Vorlesung oder beim Prasadam nehmen. Aber gleichzeitig zwei auf einmal kann es wirklich nicht wahrnehmen. Das ist für den Geist nicht möglich. Ich hätte sogar, ich möchte euch das, weil es mir hier auf einen sehr wichtigen Punkt kommt, gerne ein bisschen bildhaft zeigen, weil es vielleicht manchen nicht gelingt, in abstrakten Konzepten zu denken. Gurgopal, gib mir noch, ich weiß jetzt nicht, in welchem Buch ich das habe, da sind aber zwei oder drei schwarze Bücher noch irgendwo auf dem Pult, wenn du das mir bringst. Deswegen ist es nur möglich, den Geist mit einer Sache intensiv zu beschäftigen. Und Shukadev Goswami war so intensiv mit Krishna beschäftigt, seine Anhaftung, dass er nicht registrierte, dass er, wie soll ich mich ausdrücken, keine Kleidung anhatte. Der kam sich da nicht irgendwie als Vertreter einer neuen Kultur vor, der FKK-Kultur oder was weiß ich, sondern der war bei Krishna. Der konnte nicht, der hat nicht mehr denken können an die, an irgendwas anderes. Das ist, wenn man, ich weiß nicht, ob ihr schon einmal die Erfahrung gemacht habt in eurem Leben, verliebt zu sein an einen anderen Menschen, wenn es da ist, denkt man nur noch an diese Person. Mütter zum Beispiel mit Kindern erfahren das, dass ihr Gedanke so intensiv mit dem Kind beschäftigt ist, nicht? Oder auch Liebhabende in dieser, die erfahren das auch. Nicht? Das ist eine Natur des Geistes. Und er war so fixiert, dass er auch, als er an einem Badesee mit wunderschönen nackten Frauen, also Mädchen, vorbeikam, so in Gedanken vertieft war, sein Geist war so absorbiert in Krishna, der sah nicht, dass das Frauen waren. Also er sah es vielleicht, aber er sah es nicht als Sinnesobjekte. Könnt ihr euch das vorstellen? Der war so vertieft, weil der Geist so angezogen war an diese Sache. Das ist etwas, was wir auch im materiellen Leben haben. Zum Beispiel neulich war es so, ich war in einem Zimmer in Wiesbaden vor ein paar Tagen zum Predigen, zu Gästen zum Predigen, und da kam plötzlich Lorenz rein. Wo ist mein Pullover? Der hatte seinen Pullover verloren und es wurde kühl und für den gab es nur noch den Pullover. Und dann habe ich gesagt zu Lorenz, Lorenz, so musst du an Krishna anhaften, dass es nur noch Krishna gibt in deinem Geist. Und er hat es verstanden in dem Augenblick, weil wirklich nur sein Pullover. Auch bei diesem Pullover, den hatte ich letztes Jahr verloren, und es ist mein sehr geliebtes Kleidungsstück, praktisch für alle Zwecke. Und den habe ich dann, der war dann weg. Ich war da unter 1000 Leuten in Vrindavan irgendwo und plötzlich war der weg. Und ich dachte, nein, jetzt muss ich also den Pullover finden. Und kam ich da über so ein Sadhu gestolpert. Habe gesagt, wo ist mein Pullover? Obwohl ich eigentlich bessere Fragen stellen. Es gibt nicht, aber in dem Augenblick war eben das so fixiert. Der Geist konnte sich nur jetzt mit der Pullover-Frage im Augenblick auseinandersetzen. Nicht? So war es mit Shukadev Goswami, mit Krishna. Versteht ihr das? Das ist jetzt was ganz Einfaches. Das wird gleich ein bisschen komplizierter. Aber nur kurz zum Beispiel. Manche von euch kennen es, aber andere wieder auch nicht. Was ist das? Eine Hexe, sagt Jagermeier. Was siehst du denn, Eckhard? Stimmt. Hier ist der Mund, hier ist das Augen, die Augenwimper, hier ist die Nase. Seht ihr? Hier ist der rasante Hut und hier die rasante Feder. Das ist also beides. Da ist eine alte Dame da, die gleich so hexenrisch, ich weiß nicht so, ob, also eine alte. Und da ist ein hübsches junges Mädchen. Siehst du, wie das? Beides. Aber du kannst nicht beides auf einmal sehen. Ah. Ja, habt ihr es? Carsten? Carsten sieht es. Was? Du siehst nur die junge Frau. Für eine Vorlesung reicht es, glaube ich. Es ist ja nur als Bild. Ich hänge es dann auf und dann könnt ihr mal versuchen, beides zu sehen. Also man braucht nicht zu sehr meditieren. Also nur, also es ist als Gedankenübung zu verstehen. Der Geist kann nur eins. Also ich kenne das ja inzwischen. Ich kann beide sehen, je nachdem, wie ich mich einstelle. Ob ich, was ich sehen will, wie Aristoteles sagt, the primacy of will. Zunächst einmal muss ein Wille und ein Interesse da sein und dann sieht man mit dem Geist entweder dann sieht man etwas. Sonst, wenn kein Interesse ist, erkennt man etwas, es gibt aber, oder sieht man etwas, es gibt aber kein Erkennen. there is cognition without recognition. There is knowledge without acknowledgement. In Englisch geht das sehr schön. So der Geist kann nur eine Sache immer sehen zur einen Zeit. Niemals zwei auf alle andere. So deswegen müssen wir uns sehr intensiv mit einer Frage auseinandersetzen. Wie können wir mit solch einem Geist Krishna bewusst werden? Wir können nicht beides. Anhaftung an weltliches Leben und Anhaftung an spirituelles Leben. Es geht nicht. Der Geist kann das nicht. Nicht mal im materiellen Leben geht das. Also es ist jetzt nicht eine harte Sannyas-Sache. Es ist eine reine psychologische Erkenntnis. Der Geist kann nicht zwei. Deswegen ist der vedische Begriff von Vertrauen deutet darauf hin, dass es hier um eine Sache geht, der man sein Vertrauen schenkt, nicht zwei. Der vedische Begriff für Vertrauen ist Shraddha. Shra heißt Herz und Da heißt Geben. Da wir konstitutionell nicht zwei Herzen haben, hier eins auf der rechten Seite und dann eins auf der linken, sondern nur eins, bedeutet dieser Begriff, wir können nur eine Sache uns vertrauen. Und das ist jetzt, wird sehr interessant von Jiva Goswami behandelt und es wird natürlich auch einen Weg gegeben, wie wir da hinkommen können. Das ist ja der Pfad des Krishna-Bewusstseins. Aber es ist wichtig, dass jedem das jetzt klar ist. So Raga, dieses Wort Anhaftung, was auch im spirituellen Begriff dasteht, eine Raga an Krishna, Raga Nuga, Ragatmika Bhakta. Ein Ragatmika Bhakta ist einer, ist ein ewiger Gefährte von Krishna, ja, der in seinem Herzen eine bestimmte Beziehung zu Krishna hat, an die er ständig denkt, mit großer Anhaftung. Es wird zum Beispiel über die Freunde Krishnas beschrieben, Shridam, dass Shridam schläft gar nicht. Nilabhar. Er schläft in dem Sinne nicht, sondern er denkt schon in der Nacht daran, wann werde ich wieder endlich aufstehen und mit Krishna zusammen sein. Und Subal ist so angehaftet an Krishna, nicht einmal im Traum lässt er die Hand von Krishna gehen. Er träumt und hat Krishna in der Hand. Nicht so? Raga heißt das. Ragatmika, also ist jemand, der in seinem Herzen eine Anhaftung für Krishna verspürt. In der spirituellen Welt sind alle so mit Krishna verbunden. Ja, durch. Und Raga Nuga, dieser Begriff, der öfters auch jetzt schon aufgetreten ist in der Bewegung, ist, dass man einem solchen Ragatmika Bhakta folgt. Man versucht, diese Gefühle zu entwickeln. Ich wollte mit diesen beiden Begriffen sagen, der Begriff Raga taucht auch im spirituellen Bereich auf, nicht nur im materiellen. Raga kommt von der Sanskrit-Wurzel Ranja, was bedeutet zu Ranja Rage, genau, was bedeutet zu färben. Unser Geist wird manchmal mit einem Tuch verglichen. Ja, dieses Tuch kann gefärbt werden. So ist auch der Geist durch bestimmte Dinge immer gefärbt in unserem Leben. Nicht? Durch eben Anhaftungen. Jemand hat die Anhaftung, eine Karriere zu machen und beschäftigt sich sehr intensiv mit diesen Sachen. Er ist ein Karrieremensch. Ein anderer ist mehr vielleicht an schönen Autos interessiert. Und es gibt verschiedene Orientierungen im Leben. Geld, Genuss, vielleicht der typische Freudenmensch und so weiter und so fort. So wird der Geist also durch die Anhaftung gefärbt, wie ein Tuch, was gefärbt werden. Dieser Geist ist der feinstoffliche Körper und so weiter. Es wird auch noch ein anderes Beispiel gegeben, um uns das verständlich zu machen. Das hatte ich gestern gegeben. Jiva Goswami spricht von einem Kristall. Der Geist ist wie ein Kristall. Je nachdem, was in die Nähe des Kristalles kommt, wird im Kristall reflektiert.
wie ich zum Beispiel sie jetzt Jagan Maya und Hangsu in einer freundlichen Spielerei beschäftigt. Es geht dort um Blumen und so weiter. Mein Geist ist gefärbt und ich denke, im Augenblick, warum spielt es so interessant? Müssen die jetzt auf die Ebene von 14-Jährigen kommen? Das war meine Reflexion. Nicht? Wenn Nilamba das macht, dann lächeln wir ja und schauen lustig zu, aber Hangsu könnte ist doch schon ein bisschen mehr zu erwarten. So, das ist die Reaktion, die da ist. Es ist nur ein Beispiel gewesen. Nur ein Beispiel. Ein Kristall, was da reinkommt, wird reflektiert aufs Nächste. So werden auch die verschiedenen Farben des materiellen Daseins oder die verschiedenen Eindrücke des materiellen Daseins reflektiert. Patanjali, der von Jiva Goswami zitiert wird in diesem Zusammenhang, spricht von 5 Einfärbungen. Unwissenheit, Avidya, das ist die erste, die bedingte Seele hat, wenn sie in die materielle Welt reinkommt. Die zweite ist Asmita, der falsche Egotismus. Daraus entwickelt sich dann Raga, eine Anhaftung. Dann daraus Dvesha, ein Hass. Nicht? Zum Beispiel denken, ich bin ein Mann und alle Frauen sind blöd. Das ist diese Sache kommt aus der Anhaftung an Frauen hervor, die dann in Hass umschlägt. Das sind materielle Emotionen. Oder umgekehrt. Abhinivesha ist dann der körperliche Auffassung des Lebens. So, nochmal. Unser Geist wird gefärbt von den materiellen Eindrücken Avidya, Asmita, Raga, Dvesha, Abhinivesha. Unwissenheit, Egoismus, Anhaftung, Hass. Und da haben wir schon den ganzen Bereich, nämlich körperliche Auffassung des Lebens, was zum Leiden des materiellen Daseins führt. So, die Wurzel von dem Ganzen ist Avidya, Unwissenheit über die spirituelle Identität, die wir haben. Diese Unwissenheit tut sich hierin auswirken, dass wir das, was von unbleibender Natur, von wie sagt man, vorübergehender Natur ist, nämlich das materielle Leben, für das Ein und Alles, das Permanente, das Wirkliche halten. Oder dass wir das, was unrein ist, für rein halten, oder dass wir auch Leid für Glück halten. Ein gutes Beispiel ist immer Zigarettenraucher. Denken tatsächlich, es ist eine gute Tätigkeit. Oder jemand, der im materiellen Leben lebt, denkt manchmal, das ist das Beste, was mir widerfahren kann, jetzt so zu leben. Nicht? Es beruht auf Unwissenheit, die uns gefärbt hat. Nun, das unser Bild mit dem Kristall ist in einem Punkte nicht ausreichend. Wenn in einem Kristall etwas auftritt, ein Gesicht zum Beispiel, also weil es reflektiert wird, lässt das Gesicht keine Spuren mehr in dem Kristall. Es geht weg. Oder die Farbe geht weg. Wir haben bei Peter Pühler, einem guten Freund von uns, der hat einen Kristall, einen Bergkristall vor seiner Tür, also auf einem Altar, der vom Hausaltar, der vor der Tür steht, also unter dem Schutz natürlich. Und dieser Kristall ist direkt hinter einer blauen Fläche. Und wenn man da hinkommt, begegnet einem dieses Azurblaue des Kristalls. Ich habe ihn dann mal weggenommen, um mir das anzuschauen, und dann war plötzlich grün, weil ich in der Nähe der Hecke stand und da das Grüne rauskommt. So, das Azurblaue war nicht mehr da. Aber so ist es nicht mit unserem Geist. Alles, was hier als mit dem wir in Kontakt kommen, auch das Kleinste, hinterlässt einen Eindruck, einen sogenannten Sanskara bei uns drin. Nicht? Und aufgrund dieser Eindrücke reagieren wir dann auf eine bestimmte Art und Weise. Zum Beispiel kann, ist nicht für alle das Objekt gleich anziehend. Ich mache hier ein Kunstbild zum Beispiel vor euch halten und manche mögen damit etwas anfangen und andere nicht. Man merkt das, wenn man abstrakte Kunst betrachtet. Manche sind völlig begeistert und sehen da also interessante Zusammenhänge und andere suchen sofort nach einer Tomate, nicht? Und sagen, das kann ich auch. Und klatschen sie gegen die Wand, das ist meine Kunst, die verkaufe ich für 5 Millionen. Nicht? So als sarkastischer Spaß. So, also nur um zu sagen, aufgrund der Eindrücke reagieren wir, dass Jochen so reagiert, aber Shuklambara in der gleichen Situation so, liegt an verschiedenen, unterschiedlichen Eindrücken, die da sind. Nicht? In den Sinnesobjekten ist nicht, ist keine Qualität sozusagen drin. Wir fühlen uns zu den angezogen aufgrund der unserer Sanskaras oder abgestoßen. Sie selber sind, existieren als eine neutrale Energie, die Energie des Herrn. Aber wir entwickeln Anhaftung und Anziehung. Deswegen sagt Krishna, man sollte nicht unter die Kontrolle der Sinnesobjekte kommen. Nicht? Das heißt nicht, dass in den Sinnesobjekten jetzt eine eigene Kraft drin ist, dass wir uns sozusagen, dass, sagen wir mal, die irgendetwas, als, was ist, wird als Sinnesobjekt in dieser Welt, ein Essen zum Beispiel, dass in ihm eine bestimmte Kraft ist. Das heißt nur, dass wir bestimmte Eindrücke haben, die durch vorangegangene Sinnenbefriedigung entstanden sind und dann darauf reagieren. Das ist zum Beispiel der Grund, weswegen ein Kind, was keine, nicht Zugang hat im Augenblick zu Sinnenbefriedigung, mit Frauen nichts, also nicht so reagieren kann. Ich wusste das in meinem eigenen Leben, war ich in Situationen gewesen in der Kindheit, wo ich viele Nichten und so weiter und so fort. Und die waren ganz frei und frank und waren unbekleidet und da war keine Reaktion im Denken da, weil die Eindrücke noch nicht aufgewacht waren. Das sind ja Eindrücke vom vergangenen Leben auch da. Und irgendwann einmal merkten die Nerven, jetzt wird der älter, der kleine Steppke, nicht jetzt, oder werden die Nichtinnen oder so, jetzt ist es angebracht, in getrennten Zimmern sich zu bewegen. Nicht? Es sind diese verschiedenen Eindrücke. Kann zum Beispiel sein, dass ein Mensch, der einen Eindruck hat und der kommt, wenn er im Brahmachari-Ashram ist, genau das, und da gehen die freudig in die, aufs Bad, nicht? Genau die gleichen Empfindungen hätte wie ein anderer Mensch, der im Mataji-Ashram in dieser Situation ist und ein bisschen beunruhigt ist in seinen Gedanken. Versteht ihr? Eindrücke. Die Sinnesobjekte an und für sich haben eine neutrale Sache. Sie sind nicht gefährlich. Was gefährlich ist, ist, wenn man Sinnbefriedigung betreibt und damit bestimmte Eindrücke in den Geist schafft, sodass man, denn diese Eindrücke lassen etwas zurück, sodass wir aufs Neue wieder angezogen sind. Deswegen reden die vedischen Schriften von regulierenden Prinzipien, die dafür sorgen, dass gar nicht erst möglichst eine Sinnbefriedigung auf. Sag mal, es ist jetzt sehr interessant. Bitte gib uns deine volle Aufmerksamkeit. So. So, das war jetzt der materielle Raga. Im spirituellen Herz, nur wir wollen die Eindrücke der materiellen Sinnesbefriedigung vergessen. Wir müssen sozusagen das Tuch des Geistes, was jetzt Raga, Ranjita, gefärbt ist durch materielles Leben, we have to bleach it. Wir müssen es, wie sagt man, entfärben. Bleicht, sagt man. Sodass dann eine neue Farbe Krishna hinkommt. Ist sehr einfach, Anhaftung für Krishna zu verstehen, weil wir alle wissen, was Anhaftung ist, aufgrund unserer vergangenen Erfahrung. Aber es ist sehr schwierig, Anhaftung für Krishna zu entwickeln. Das Einfachste zu verstehen, worum es geht. Aber es ist schwierig, es zu entwickeln, weil wir müssen von der Bleichung, wir müssen von der Färbung frei werden. Manchmal sagen Leute, ich tue einfach meine Lust auf Krishna richten, aber im Bhakti ist dies in gewisser Weise, ich will da gleich was zu sagen zu dieser Thematik oder meine Antwort. Es gibt da eine Beziehung zu Krishna, die nicht als eine echte Beziehung zu Krishna gesehen wird. Und das ist die Beziehung von Lord Shiva zu Mohini Murti. Shiva, um euch kurz die Geschichte zu erzählen, die Asuras und Suras haben den Ozean der Milch gekirnt, um den Nektar der Unsterblichkeit herauszuquirlen. Oder kirnen ist eigentlich das richtige Wort in diesem Zusammenhang. Und es kamen verschiedene Dinge aus diesem Milchozean hervor, unter anderem auch der Topf aus Nektar, der von Danvantari Bhagavan dort gebracht wurde, die höchste Persönlichkeit. Danvantari ist Krishna, eine Inkarnation von Krishna. So, die Dämonen schnappten sich sofort den Nektartopf weg und wollten ihn trinken. Ist ja klar. Aber die Halbgötter fingen sofort mit ihr einen bewaffneten Angriff an, denn sie wollten den Nektar trinken. In dieser Situation nun erschien plötzlich die wunderschönste Frau, Mohini Murti, eine Inkarnation von Krishna. Und die Dämonen dachten, oh, ein Glück. Ein Glück. Denn die sind ja sehr angezogen zu schönen Frauen, Dämonen, um sie zu genießen. Und sagten dann zu Mohini Murti, also folgendes, wir brauchen hier einen Vermittler. Beide wollen den Nektar, wir und auch die Devatas. Aber wir kriegen das alleine nicht hin. Wir werden uns nur streiten. Vielleicht, sie haben sogar befürchtet, dass sie unter Umständen gar keinen Nektar abkriegen, weil die Devatas in den Topf abjagen würden. Und hätten so gar nichts. Also wir machen einen Vermittler und wir werden jetzt dich, Mohini Murti, bitten, uns für uns den Nektartopf zu verteilen. Du wirst das verteilen. Gerecht. So, Mohini Murti sagte, ihr seid völlig doof. Sie wollte den, nicht doof, ihr seid völlig verblendet. Ich bin eine Frau. Wie wollt ihr mir Vertrauen schenken? Sie wollte Vertrauen also ganz fest an sich binden. Nein, nein, sagten die Dämonen, das ist schon okay. Du machst das schon. Gut, sagte dann Mohini Murti folgendes. Sie sagte, also vertraut niemals einer Frau, denn Frauen können sofort ihren Geist um 180 Grad drehen. Das ist die Psychologie. Tu das. Nein, nein, das ist schon okay, sagten sie. Jetzt nicht so chauvinistisch denken. Das ist dir nur beigebracht worden. Das ist nicht so. Du bist okay. Und daraufhin sagte dann Mohini Murti, warte mal, ich muss das mal genau kriegen, das ist nämlich sehr, sehr, sehr interessant beschrieben. Ja gut, also dann mache ich das eben. Ich gehe jetzt zunächst einmal zu den Halbgöttern, zuerst, missversteht mich da nicht, ich gebe denen ganz klein bisschen und dann komme ich zu euch und gebe euch alles. Okay? Wir müssen ja erstmal, sonst gibt es dann eine Furore. No problem, no problem. Du machst das schon. sagten die Demons. Und dann ging Mohinimurti zu ihnen und gab den ganzen Halbgöttern den Nektar, alles aus dem Topf, und nahm den Topf dann und zerbrach ihn auf den Boden und verschwand. Und war nicht mehr da. Das geht aber nicht, sagten die Dämonen. Was ist hier los? Aber das war das Lila. So, Shiva war unter den Devatas gegenwärtig und hatte auch vom Nektar getrunken, aber es war so eine starke Dosis, die er genommen hat, dass er völlig berauscht war und erstmal rasten musste danach. Diesen Nektar der Unsterblichkeit. Und als er aufwachte, dachte er sich, schade, jetzt habe ich gar nicht Mohinimurti in der Aufregung gesehen, so richtig. Ich hätte diese Form zu gerne gesehen. Das ist Vishnu, der die Form einer Frau angenommen hat. Was ja wirklich interessant ausgesehen. Ich war aber nur Nektar, Nektar, Nektar. Also mein Geist war nur bei der Sache. Nicht verpasst. Eine Inkarnation des Herrn so gut wie verpasst. So ging er also zu Vishnu und sagte, mein lieber Vishnu, bitte zeige mir nochmal die Mohinimurti. Nein, sagte Vishnu. Das ist nicht gut für die Vodis, das ist eine illusorische Form. Mohinimurti hat auch keinen spirituellen Planeten übrigens und wird auch nicht verehrt von Vaishnavas. Nicht? Wir haben das als... Anyway. Das werde ich jetzt nicht zeigen. Das macht dich nur verwehrt. Ach, sagte Shiva, ich bin Paka Brahmachari, kein Problem. Ich habe Kamadev mit meinem Zorn verbrannt zur Asche. Gut, sagte Vishnu. Plötzlich sah Shiva hinter Vishnu die Form einer wunderschönen Frau, so schön, wie er sie noch nie gesehen hatte, und sie spielte mit dem Ball. Er war hochinteressiert. Nicht wie heute in unserer dämonischen Gesellschaft. Menschen, Männer lieben es sehr, wenn Frauen Fußball spielen und man sich das anschauen kann. Oder Federball, also Tennis und dergleichen. Das in einer dämonischen Gesellschaft sehr, werden sie so ausgenutzt auf diese Weise. Nicht? Und war sehr interessiert. Und plötzlich ging der Ball irgendwie verloren. Also so sprang irgendwie weg und Mohinimurti lief ihm hinterher und Shiva war so angezogen zu ihr, dass er ihr nachlief, und dann ergaben sich viele, also er war sehr erregt, zu Deutsch gesagt. Ich glaube, ihr kennt den Rest des Lilas. Es heißt, dass die Goldminen auf der Welt entstanden sind aufgrund des Samens, den Shiva in großer Erregung verspritzte, als er ihr hinterher lief. So diese, nun mach manchmal, sagen die Vodis, ich muss sagen, diese Bhava ist nicht in Bezug zu Krishna da, dass man denkt, kannst du mal mein Bhagavatam in ein bringen. Da gibt es nämlich einen sehr interessanten Text, der auch in dem Chaitanya Charitamrita behandelt wird. So, wir müssen also, wenn wir uns Krishna zuwenden, eindeutig unsere Position verstehen. Wir sind alle weiblich in Beziehung zu Krishna. Also jetzt in einem philosophischen Sinne, das ist nicht in einem organischen Sinne zu verstehen. Wir sind alle von Krishna zu genießen. Die Krishna das, die ewigen Diener Krishnas. Dass wir hier in verschiedenen Körpern gelandet sind, ist eine Lehre für jeden Einzelnen von uns, die Purusha Bhava, die Neigung zu genießen, aufzugeben und Krishna zu tun. Selbst die Gopis, die sich Krishna zuwenden und mit Krishna Gemeinschaft pflegen wollen, im Madhurya Rasa, nicht? Sie machen sich schön für Krishna. Sie schmücken sich für Krishna. Sie haben also Krishnas Genuss im Geiste, in Krishnas Freude im Geiste. So, jetzt möchte ich euch noch kurz diese Beziehung, die Lord Kapiladev erklärt, sagen. 38 ist es. Yes! Narakahichin Nang shanti no me nimisho lady eti yesham aham priyatma sutascha shaka guru surido daivamishtam. Der Herr fuhr fort: Meine liebe Mutter, Devotees, die solche transzendentalen Reichtümer bekommen, verlieren sie nie. Weder Waffen noch die Zeit kann solche Reichtümer zerstören. Weil die Gottgeweihten, jetzt kommt's, mich als Freund akzeptieren, wie Yudhishthira und Arjuna als ihren Verwandten, das ist die zweite Beziehung, als ihren Sohn wie Rajeshwari, also Yashoda Devi, als Freund, als Verwandten ist Yudhishthira und Arjuna, aber als Freund ist mir Shridam und Subal. Als Guru, das ist Pradyumna, der Sohn Krishnas, der akzeptierte Krishna wie sein Guru, Vater ist auch Guru. Als Dichna und als die höchste Gottheit, sie, also mehr so neutral als der höchste Gott, sie können niemals diese Beziehung verlieren. Das bringt einen ganz interessanten Punkt mit sich über den Fall des Lebewesens, den Jiva Goswami hier auch anspricht, also an einer anderen Stelle anspricht, aber das führt hier zu weit. So, Krishna zeigte also verschiedene Beziehungen, aber diese Beziehung, wie sie von Mohini Murti, also von Shiva gegenüber Mohini Murti entwickelt wurde. Es geht nicht. Die wird hier nicht, sonst hätte sie Kapila erwähnt. Die wird nicht erwähnt in dieser Aufzeichnung. Deswegen müssen wir irgendwie, wenn wir uns mit dem Begriff der Raga beschäftigen, bei Anhaftung, man kann nicht so an Krishna denken. Aber Narottamdas Thakur sagt doch, wie er seine verschiedenen Neigungen transzendiert, indem er sie in Krishnas Dienst stellt. Und er spricht auch von Lust. Lust, das wird aber da sehr interessant definiert, oder diese Anhaftung soll man auf die auf Krishna Katha richten. Die Erzählung über Krishna, das muss ich noch hören. Denn es nimmt mehr und mehr zu, diese, wenn man einmal über Krishna hört und sich mit dem Krishna-Bewusstsein, mit der Philosophie beschäftigt und wirklich tief reingeht, wird die Anhaftung größer und größer und größer, und so wird es ersetzt. So können wir die Lust in Krishnas Dienst setzen. Nicht genau wie im materiellen Leben durch wiederholte Betätigung in, sagen wir mal, Essenstätigkeit. Man wird plötzlich so lustvoll auf Essen, dass man immer nur noch an Essen denkt und seine Innereien da übermäßig füllt, nicht so wie nur das auftaucht, dieses Thema. So ist es auch mit Krishna Katha. Man kann, wenn man diese immer mehr hören wollen, Man nennt diese Menschen Nektarjäger in unserer Sprache, Nektarhound. Die sammeln dann Bücher wie verrückt und solche Sachen. So kann man diese Neigung in Krishnas Dienst stellen. Schön, wir beide, Nilamba, du wirst Kind, du kannst spielen, du kannst in der Vorlesung, das ist okay. So, damit bin ich ans Ende gekommen, Hare Krishna. Dirk, ja. Ja, von Vaishnavas wird Mohini Murti nicht verehrt. Es ist so, dass als Gop Kumar zurück nach Hause geht, geht er ja durch die verschiedenen Schichten, die das Universum bedecken, und kommt zu einer letzten Schicht, wo Maya oder Durga Mohini Murti verehrt. Maya sagt, guck, mach doch hier mit in der Verehrung. Und Gop Kumar, so wird beschrieben, macht sofort seine Ehrerbietung. Man muss immer demütig sein. Wer stolz wird, irgendwie, der wird bald runterfallen. Das ist ganz klar, ersichtlich. Und er macht schnell seine Ehrerbietung und geht dann weiter. Bleibt, hält sich nicht auf. Jagermeier. Ja, richtig, so absorbiert. Jagermeier kennt einige Devotees, die mehrere Tätigkeiten auf einmal tun können, gut tun können. Und das scheint im Widerspruch zu stehen darauf, dass der Geist sich nur auf eine Sache, mit einer Sache beschäftigen kann. Weil Jongleure können auch bis zu 5 Bälle, oder ich weiß nicht, vielleicht auch mehr, 10 vielleicht? Genaue Ziffer weiß ich nicht. Aber es gibt vielleicht auch keine genau. Es gibt immer ein, vielleicht 10 auf einmal. Das können die so irgendwie machen. Aber auch dann plötzlich so durcheinander. Das ist so, ist nicht, das ist keine Kunst, wenn man so das macht. So. Nicht? Sondern auch dann plötzlich so und so und so und plötzlich landet es auf der Hacke, der Ball, und fliegt von da hoch und so. Ganz beeindruckend. Wir haben das mal auf Harinam gesehen. Die Absorbierung muss denn da nicht so sein, kann da nicht so sein in der einen Seite. Das ist ein Automatismus, den sie da stellen. Absorbierung. Also ich kenne das zum Beispiel beim Lesen. Wenn man richtig da reingeht, dann ist die Wirklichkeit plötzlich der Umwelt nicht mehr da. Nicht? Wenn man wirklich da reingeht. Aber natürlich, ich kann auch telefonieren und gleichzeitig essen die Füße im Kreise bewegen und die Hand so, die eine Hand so machen. Da kann man nicht, also es geht schon, aber das ist nicht jetzt. Ja, gerne. Ja, gerne. Und geht dann weiter, ja. Ja. Ja, sehr guter Punkt, ja. 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 Sehr guter Punkt, sehr guter Punkt. Ich möchte sagen, für die, die den Vortrag auf Kassette hören wollen, Gerhard sprach von Sadaputa, gab ein Beispiel von Sadaputa Prabhu, der den Geist mit einem Computer verglich, der auch ein leistungsstarker Computer tut eine Funktion immer zu einer Zeit, der switcht nur sehr, sehr schnell, sodass man denkt, es ist gleichzeitig, dass alle Operationen gleichzeitig ausgeführt werden und diesem einen. So ist es mit dem Geist auch, der Switch. Das gibt, das ist, Krishna sagt, beschreibt so den Geist. Chanchala Himana Krishna. Der Geist ist sehr unstet. Das ist eine andere Eigenschaft des Geistes. Sehr, sehr schnell. Ja, ich muss nach der Reihenfolge der Meldung gehen. Ich hatte dann da hinten Gadadha, glaube ich, gesehen. Ja. Diese Ausgeglichenheit, euch ist ja alles egal, sagen sie dann. Ja, ja. Die Frage ist, dass in der Bhagavad Gita viele Texte sind, die sich mit Gleichmut beschaffen. Glück und Leid, Freude und Schmerz und so weiter, soll der Devotee mit gleichen Augen sehen. Und auch Lebewesen, ja, Pandita Samadarshinaha, nicht, bezieht sich das mehr auf ein Jnani. Ich möchte das positiv behandeln. Im Nektar der Unterweisung macht Rupa Goswami einen sehr interessanten Punkt. Er sagt, manche denken, Jnana, diese Sicht, die ja zu einer Gleichmut hinführt, diese, wo man keine Dualitäten wahrnimmt, und Karma, das heißt, fruchtbringende, also gewinnbringende, ergebnisbringende Tätigkeiten, das sei eine nötige Voraussetzung für die Entwicklung von Bhakti, aber das, sagt Rupa Goswami, ist nicht der Fall, das kann man nicht so sagen, denn Bhakti ist unabhängig. Es ist sogar so, dass jemand, der keinerlei Gefühle hat, weil er so losgelöst ist, der also sein ganzes Leben die Gefühle getan hat, hat nicht so gute Eigenschaften, also nicht so gute Voraussetzungen für richtige Bhakti. Warum? Weil in dem Bhakti-Yoga-Prozess beschäftigt man alle Gefühle in Krishnas Dienst. Nicht in Krishnas Dienst. Nicht wir zum Beispiel, wir essen Prasadam und finden das gut. Kirtan, das ist eine sehr, da geht es mit den, wird auch mit den Sinnen ja wahrgenommen, die heiligen Namen und so weiter. Es kommt natürlich dann auf die Bhava drauf an, dass man die richtige Gemütsstimmung zum Kirtan entwickelt. In Mahaprabhus Lila findet man das sehr interessant gelehrt, diesen Punkt. Da kam ein Brahmachari und hatte von den nächtlichen Kirtan gehört, die im Hause von Srivas Thakur stattfanden. Und dieser Brahmachari war sehr entsagt. Er trank, glaube ich, keine Milch. Oder nur noch Milch. Er trank nur Milch. Nichts anderes. Er aß nicht. Er nahm nichts anderes zu sich als ein bisschen Milch. Das machen manche Sadhus auch heute in Indien nur noch. Die essen nur, trinken nur ein bisschen Milch und es geht. Komm klar. Und Mahaprabhu wurde das gesagt, hier ist der Brahmachari sehr rein, sehr entsagt, guter Mensch, kann er auch am Kirtan teilnehmen. Mahaprabhu hörte von dem und wusste, der ist stolz durch diese Entsagung, dieses Jnana. Und der glaubt, durch Entsagung kann er Bhakti, also kann er eine Beziehung zu Gott finden, aber das ist nicht der Fall. Und so durfte der Brahmachari nicht rein, aber später durfte er dann doch, also weil er das seine Haltung aufgab. Also die ist wichtig.
Es gibt in der das ist eine gute Frage. Warum betont die Bhagavad Gita Gleichmut und diese Dinge? Matra Spasha Stukonte, ja, ganz wichtiger Vers. Man soll die Dualitäten des materiellen Daseins tolerieren. Es ist so, Krishna-Bewusstsein zu entwickeln ist wie die Perle. Eine Perle wächst aufgrund von zwei Faktoren. Einmal wächst es in so einer, also ich will jetzt mal, es wächst ran und da ist auch Regen dann nötig dazu. Also ich muss es jetzt nochmal, die vedische Sicht, ich habe da Padmanabha ihn da befragt, wie das zu verstehen ist. Aber die Perle wächst, sie hat einen Support von hier und einen Support von oben. So hat auch der Vaishnava, muss von zwei Richtungen kommen. Wir kontrollieren unsere Sinne. Wir halten Regeln ein. Da ist der Brahmachari-Ashram, der Grihastha-Ashram, und so weiter. Es sind überall Regeln drin, die wir einhalten. Wir haben ein Sadhana zum Beispiel. Wir bemühen uns. Aber letztendlich sind wir abhängig von der Barmherzigkeit des Herrn. Verstehst du? Deswegen müssen wir Gleichsicht entwickeln. Denn es wir müssen Wissen haben über die materielle Welt. Nicht? Aber nicht unabhängig von Bhakti. Warum sonst wird im Bhagavatam so viel Wissen über die materielle Welt vermittelt? Nicht? Bhagavatam wurde von Shukadev Goswami gesprochen, ein Rassika Bhakta, der nur an Krishna dachte. Aber das Wissen ist wichtig, sodass wir uns richtig verhalten. Und das wird auch in den vier Versen vom Bhagavatam, in dem einen Vers, dann soll sowohl direkt wie auch indirekt Wissen kultivieren unter allen Umständen. Nicht indirekt heißt über die Hindernisse, auch über die Funktion der materiellen Natur, die als Hindernis wirken kann, wenn du sie nicht verstehst. Aber letztendlich brauchen wir die Mercy des Herrn. Allein ihr fragt euch ja, wir haben über Anhaftung zu Krishna gesprochen. Was da letztendlich passiert, wenn der Devotee hört mehr und mehr über Krishna, er wird frei von, er kommt auf die Stufe von Anatta Nivritti, wo das Tuch von der Färbung frei ist, von der Matte und Raga. Und dann kommt durch Radhas Mercy, durch die Mercy des Gurus, der klare Lichtstrahl der Bhakti ins Herz, in das Kristall. Artige Herz und wird von dort reflektiert. So taucht dann wirkst du dann deine Beziehung zu Krishna. Nicht? Also du musst kommt von beiden Seiten. Und dazu ist Bemühung wichtig. Denn du solltest nicht denken, ach, ja, ich lasse alles so kommen, letztendlich Mercy. Nicht alles. Diese Lethargie im spirituellen Leben kann sehr schädlich sein. Wenn der Devotee nicht sich mit Anathas auseinandersetzt und sie bereinigt. Ich schwenk mal über zu dem Madhus, ich komme gleich auf die Welt. Irgendwelche Fragen? Ja? Ja, klar. Im Grihastha Ashram wird empfohlen, dass man Detis verehrt. Weil wenn man Detis verehrt, versteht man Krishnas Realität sehr schön. Man bringt ihn zu Bett. Wir haben einige Brahmanas, jetzt neue Brahmanas, zumindest von der Schnur, also von der Einweihung her, die erzählen ganz begeistert, ja, dann muss man so ein Mantra chanten und dann berührt man die Lotusfüße und dann stehen die auf, die Idee. Also dann weckt man die jetzt. Utishta, Goranga, steh auf, Goranga. Tja,
weiß nicht, ob du das wusstest. Steh auf, Oburanga. So kriegt man persönlich. Sieh mal, Anhaftung entwickelt sich ja in jedem Fall, indem man sich mit einer Sache befasst. Mit einem Menschen zum Beispiel, dann ist einem der so plötzlich im Herzen, dieser Mensch, weil man sich befasst hat. Das kommt dann. Oder durch Blicke schaut, oh ja, das ist ja ein sehr interessanter Mensch. kommt die Anhaftung zustande. Deswegen, der Herr ist so barmherzig, dass er in Form der Detis kommt. Und anhaftet, du solltest ein Lieblingsbild von den Detis haben. Wenn du selber keine noch nicht Detis verehren möchtest, man muss sich das ja genau überlegen, ob man auch stetig das machen kann, ob es der Tagesablauf zulässt und so weiter. Aber wir haben ja hier so schöne Detis. Man kommt, wenn man hier vor den Detis geht, habt ihr heute gesehen, mit Weintrauben, die überall hängen, so gut. Nicht? Wie findest du die Dekoration, Bischwedee? Interessant, nicht? Ja. Auch das, das ist schon. Astrada war das auch manchmal. Der hat so Fruchtoutfit, also so Fruchtdekoration. Wenn Darwin stiehlt, besser als Luft, also Luftballons. Es ist ja auch nur die Geschmacks. Manche mögen vielleicht, die Dänis mögen bestimmt einmal im Jahr auch Luftballons. Also diese. Also so wird es empfohlen. Anhaftung im Grihastha Ashram. Haushälter müssen Detis verehren, sonst fallen sie runter. Das ist gesagt, Bhakti Vinod, sehr klar. Wegen dieser, weil man ist immer zusammen und man kennt sich dann im Guten und im Schlechten und so weiter. Ja. Aha, ich verstehe. Macht man im Sadhana-Bhakti die Fortschritte durch das Befolgen des Sadhana selbstes oder weil man die Mercy Krishnas trägt? Jiva Goswami erklärt hier, ich finde immer diese Jiva Goswami-Aussagen, kann man in Prabhupads Büchern sehr finden. Und wenn man sich einfach mal fixiert darauf, dann merkt man, Prabhupad predigt so sehr diese Jiva Goswami, weil der diese ganzen Fragen beantwortet, sagte, in den Vorgängen ist eine Kraft drin. Also schon in den Vorgängen. Und er gibt das Beispiel von einer Ratte, die auf den Altar kommt, sie sieht dort einen Gieweg, der so auslöscht und denkt, das ist ein Stück Essbares, isst und kommt mit einem der Schnauzhaare an diesen auslöschenden Gieweg, ja, woraufhin sich der Gieweg neu entfacht und die Ratte jetzt aber das Problem des brennenden Schnurrbartes hat. Und um das auszukriegen, dreht es also die den Kopf so in der Runde wie eine Adatik. Und der Herr nimmt es als Adatik an und anscheinend war die Ratte wohl altersschwach. Irgendwie jedenfalls starb die gleich darauf und ging in ihrer vierarmigen Form zurück nach Vaikuntha. Das ist also ein Beispiel dafür, wie in den Vorgängen, das ist, was Jiva Goswami sagt, also solche große Kraft liegt. Deswegen, wie heißt du nochmal? Anuraga. Anurada, auch gut. Anurada. Deswegen ist kann man sprechen von Agyata Sukriti. Jemand isst Prasadam und denkt, es ist nur ein wohlschmeckenden Keks, den er da gekriegt hat. Aber er wird purifiziert. Auch trotz seines Wissens. Oder trotz seines Mangels an Wissens, müsste man da sagen. Agatha Sukriti. Oder man trifft einen Vaishnava und denkt, der ist aber nett oder die ist aber nett. Nicht? Und hat eine Wertschätzung für die Person und ist dann aufnehmen. Wir merken das beim Predigen sehr. Da ist jetzt eine Mataji, die immer schreibt, die hatte Devotees in, die ging so durch Bibliotheken hindurch, ist wohl so ein lebenslustiger Mensch und ein bisschen intellektuell veranlagt und sah viele Bücher und kam immer mal auf Krishna-Bücher. Die waren da so in Australien und irgendwann denkt sie sich, ach, das ist ja sehr interessant, also das, und ist zur Farm gegangen, nach Mullivumba, irgendwo im Dschungel, wo die Kängurus sich gute Nacht sagen, und hat dann dort Devotees wohl getroffen und hat eine Zuneigung zu einem bestimmten Devotee entwickelt, also nicht der sich auch nett um sie gekümmert hat, und hat gesagt, zuerst dachte sie, es sind nette Menschen einfach. Sie sind ja so anders, als man es in Deutschland in den Medien manchmal hört. Und dann ist sie aber so mehr und mehr über diese Wertschätzung reingekommen, dass sie jetzt auch sich sehr für die Praxis des Krishna-Bewusstseins interessiert. Also da ist Kraft in den Vorgängen drin. Aber warum ist da Kraft drin? Wegen der Mercy Krishnas. Sonst könnten in diesen Tätigkeiten, wo du ein Stück Metall nimmst, Feuer drauf tust, sie rumschwenkst, also Adertiket, wie könnte sonst so eine Kraft sein, dass die Ratte ihre vier, also nicht in der Ader, da ging es um Feuer im Körper und so weiter und so fort. Die Detis sind auch Detis wegen der Mercy Krishna, weil Krishna da erschienen ist, Acha Vigraha, sonst könnte man ja. Das können die Materialisten nicht verstehen, die sagen, du sollst dir kein Bildnis machen. Weil das ist schon klar, die verstehen auch, Gott ist transzendent. Wieso kann man jetzt durch ein Gemälde Gott plötzlich da haben oder ein Bildnis? Stimmt auch, so geht's auch nicht. Aber Krishna hat hat gesagt in seiner Mercy, wie man ihn verehren kann, und hat einen Prozess gegeben, wie das installiert, Acha Vigra und so weiter und so fort. Und dann ist er da. Das ist die eine Version. Andere Weichner, was würden sagen? Die Form des Herrn ist immer die Form, auch wenn sie nicht installiert ist. Aber auch das ist, wie man es jetzt sehen will, die Mercy des Herrn. Ja. Beides ist okay. Bhajans und Lectures. Ist gut. Nee, gar nichts ist nicht so gut, weil der Geist vielleicht abweicht. Man muss sehen, also manche können Lectures und Kochen. Wie ist das bei den Kirchen? Was ist eure Erfahrung? Wie geht das, Bagdad? Kannst du kochen und eine Lecture hören? Du? Manchmal, aber nicht immer. Manchmal schon. Ja, manchmal geht es anscheinend. Manchmal kann man auch prasadieren. Aber das ist denn dieses Hin und Her. Klick, 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 klick. Geistes, ne? Manchmal schmeckt es dann plötzlich so gut. Oh, dann hat man, was habe ich gerade gehört? Gar nichts. Merke ich, muss man das mal zurückspielen, ne? Dann war das, dann ging, da konnte sich der Geist nicht lösen von der mit Käse gefüllten Zucchini, nicht? Immer hören. Hören, so erwacht dein Spirit. Wie sonst soll denn dein spiritueller Körper kommen, wenn du nicht hörst? Gut, wir kommen jetzt. Das ist sehr interessant, dass ihr so lebhaft mitdenkt. Ich würde sagen, wir haben heute ein 25-jähriges Jubiläum. Wieder mal. Das dritte Mal schon, oder? Wir feiern hier, wir wollen einfach feiern. Einmal im Monat, oder? Einmal im Monat feiern wir 25-jähriges Jubiläum. Und wir möchten natürlich euch alle bitten, mitzufeiern, also wenn es soweit ist, euer Service zulässt. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Tai ki jai, Gaura Premanandi Hari Hari Bol.